Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn ich richtig gezählt habe, machen wir heute den 25. Podcast in dieser Reihe Digitale Lebensgeschichten. Und heute geht es um einen Bereich des Lebens, den ich immer mit sehr angenehmen Erfahrungen verbinde. Es geht um Konzerte, es geht um Clubs, es geht um Theater, es geht darum, wie man sich dort in der digitalen Welt entwickelt. Denn digitale Technologien verändern, wie wir Kultur erleben, organisieren, teilen. Konzerthäuser streamen Aufführungen, Opernhäuser experimentieren mit künstlicher Intelligenz. Clubs kommunizieren mit ihrer Community auf eine ganz andere Art und haben auch in den letzten Jahren, teils erzwungen, teils freiwillig, mit hybriden Formaten Erfahrungen gesammelt. Auf der ganz großen Bühne dürfte das bekannteste Beispiel die Show ABBA Voyage sein, wo Avatare auf der Bühne stehen und das performen, was ja woher auch immer kommt. Ich freue mich, dass ich heute hier vier Gesprächspartner habe. Oh, am frühen Morgen gleich verzählt. Herr Leiderer, der Digitalbürgermeister der Stadt Aschaffenburg ist bei uns und Sie habe ich nicht mitgezählt, weil Sie gehören hier ja schon im Podcast zum Inventar. Sie waren in allen 24 Folgen mit dabei, wenn ich das richtig erinnere, oder in fast allen. Und es ist schön, dass Sie auch heute als Gastgeber hier dabei sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass Stefanie Schafranski?
Schafranski, richtig.
Zu uns gekommen ist. Sie ist Digital Dispatcher an der Komischen Oper in Berlin. Und was das genau ist, wird sie uns im Laufe des Podcasts erzählen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Aus Rheinland-Pfalz haben wir einen Gast hier bei uns, Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Als erfahrener Kulturmanager gehört es, wie ich nachlesen konnte, zu ihren Zielen, das klassische Orchester in die Gegenwart zu führen. Und was immer das genau heißt, werden wir, denke ich, auch noch erfahren. Ja, und dann ist noch jemand so von zwei Häuser weiter zu uns gekommen. Klaus Berninger, eine, ja, wie sage ich das, Legende in der Aschaffenburger Kulturszene. Lieber Klaus, ich glaube, wir kennen uns seit fast 40 Jahren, was vor allen Dingen was über unser Alter sagt, aber auch über die Zeit, die du hier schon Kultur machst und Kultur betreibst. Der Kolossal ist mindestens so legendär wie du als sein Betreiber. Der Club ist das Aushängeschild von Aschaffenburg. Wenn man mal 30, 40 Kilometer von hier weg ist, kennt man den Kolossal, Aschaffenburg vielleicht dann nur noch wegen des Kolossals. Schön, dass du da bist, Klaus. Und auch wir werden über unser heutiges Thema natürlich sprechen.
Sehr gerne.
Ja, lassen Sie uns einsteigen. Digitalisierung als Realität. Wo stehen wir heute? Haben wir mal den ersten Themenblock überschrieben. Herr Leiderer, wie verändert Digitalisierung aus Ihrer Sicht die Relevanz kultureller Orte für Stadtentwicklung und Tourismus in Aschaffenburg?
Ja, letztendlich ist die Digitalisierung ein Spiegel der Zeit und das hat auf alles Einfluss. Ob das jetzt Kultur, Kunst oder das Leben in der Stadt ist und es hat natürlich auch Einfluss, wie Kultur erlebt wird. Kultur wird erlebt natürlich im 1:1, man ist vor Ort, man ist live. Aber mittlerweile erleben wir immer mehr, dass auch Angebote geschaffen werden, die sozusagen physisch das Ganze nochmal verlängern und verlagern in den digitalen Raum. Und ich denke, das ist unverzichtbar.
Wir werden den einen oder anderen Aspekt, den Sie jetzt auch gerade angerissen haben, sicher noch vertiefen, Frau Schafranski. Sie arbeiten, wie ich es schon erwähnt habe, als Dispatcherin in der digitalen Welt an einem Opernhaus zwischen Tradition und Transformation. Was genau muss ich mir, oder was genau können wir uns darunter vorstellen, was Sie da machen? Was ist das Besondere an Ihrem Beruf?
Das Besondere, ja, ich arbeite in der Kunst sozusagen, in der Komischen Oper Berlin. Und ich bin Teil dieses Resilienz-Dispatcher-Programms, was von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt sozusagen damals ins Leben gerufen wurde. Das waren ungefähr 70 Personen, die dann in den einzelnen Kulturinstitutionen in ganz Berlin tätig waren und die sich mit Digitalisierung beschäftigen sollten. Und wie wir sozusagen zwischen den Personen, die in der IT arbeiten, die das halt schon jahrelang machen, neue Programme einführen, aber auch den Mitarbeitern, die auf der Bühne stehen, die Technik da so ein bisschen zu vermitteln. Also sozusagen so eine Zweigstelle zwischen diesen beiden Parteien. Und in meiner Arbeit haben wir uns in der Komischen Oper damit beschäftigt, neue Tools einzuführen, Office 365, mit den Mitarbeitern zusammen immer. Wir setzen immer einen sehr großen Fokus auf die Personen selber, sozusagen, also auf die Leute, die das dann am Ende benutzen. Wir haben ein digitales schwarzes Brett, was im ganzen Haus hängt, wo sozusagen der Probenplan live, wenn bei uns das künstlerische Betriebsbüro den live setzt, sozusagen, dass der fix ist, wird der sozusagen im ganzen Haus sofort präsent und zu sehen sein. Der ist auch im internen Bereich auf unserer Webseite zu sehen. Über die Office 365-Anwendung sind ganz viele Unterprojekte entstanden, einzelne im Intranet, wo wir Daten miteinander teilen über Teams und Telefonbücher, die sich alle miteinander synchronisieren. Und sage ich mal, diese Planung dieser Projekte, das liegt sozusagen auf meinem Tisch. Also alles, was im Haus passiert, was mit den Mitarbeitern zu tun hat, ist sozusagen mein Job.
Jetzt liegt mir eine Nachfrage sofort auf der Zunge. Ich bin selbst leidgeprüfter Office 365-Nutzer. Viele von uns kennen Outlook, Excel, Word. Wie passt das zu Kunst? Oder ist es eher die Verwaltung von Kunst, die wir uns da vorstellen können?
Na, beides so ein bisschen. Einerseits müssen wir natürlich, wenn wir Kunst machen, uns auch irgendwie miteinander unterhalten und miteinander bestimmte Dokumente teilen, die dann irgendwelche Beleuchtungsproben, irgendwelche, Texte, die wir entwickeln gemeinsam. Und das ist natürlich super praktisch. Das war so das Erste bei uns im Haus. Am Anfang war man so, ja, jetzt führen wir das auch noch ein. Wir haben es genau zum Umzug eingeführt. Wir sind da jetzt ins Schiller-Theater gezogen vor ein paar Jahren und sind jetzt gleich im zweiten Jahr. Und wir haben es genau in dem Zeitpunkt eingeführt, wo der Umzug ganz präsent war und alle waren sehr genervt natürlich, ne, weil so viel Arbeit sowieso schon war. Und der erste wirkliche Aha-Effekt war, wir hatten Word-Dokumente, die ganz viele Leute immer sich hin und her geschickt haben über E-Mail. Und dann auf einmal hatte man die Möglichkeit, live an einem Dokument zu arbeiten. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber unglaublich Durchschlagskraft, sage ich mal, haben dann in solchen Situationen. Und durch unser Haus, was jetzt natürlich auch durch die ganzen Außenspielstätten an verschiedenen Orten stattfindet, ist das natürlich gerade mobiles Arbeiten sehr praktisch.
Dankeschön.
Gerne.
Herr Fillmann, wie hat sich das Selbstverständnis eines Orchesters unter digitalen Bedingungen gewandelt, intern und in der Beziehung zum Publikum?
Ja, ich glaube, dass sich vor allem das Kommunikationsverhalten verändert hat. Wir können viel persönlicher kommunizieren, wir können viel kundenzentrierter kommunizieren. Und das macht was mit uns als Institution, das macht was mit den Kunden, mit dem Publikum, mit den Menschen um uns herum. Weil diese Ansprache nochmal viel differenzierter wird, weil diese Ansprache auch nochmal viel persönlicher wird. Und das ist tatsächlich etwas, was sich auch auf die Haltung überträgt. Also was eine Bewegung hin zu den Menschen auslöst, was eine Haltung auch evoziert, die publikumszentrierter denkt. Und das ist für große Kulturinstitutionen ein wichtiger Wandel. Wir sind uns eher gewohnt, so aus dem kuratorischen Ansatz heraus zu agieren, im Sinne von, wir wissen, was für euch gut ist und das präsentieren wir euch und dann dürft ihr daran teilhaben. Und das ist ja nicht ganz weg. Expertenwissen ist immer noch klar da angesiedelt, das ist überhaupt keine Frage, aber es geht viel, viel mehr ums Brückenbauen, es geht viel, viel mehr auch um den anderen Standpunkt und um einen lebendigen Austausch. Und immer wieder um die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und darüber eine persönliche und sehr, sehr direkte Brücke zu finden. Und das hat Digitalisierung nochmal stark vorangetrieben und als Haltung ganz stark mitgebracht.
Klaus Berninger, 40 Jahre kolossal und immer mit der Überschrift Real Music Lover unterwegs. Jetzt reden wir hier über Digital Music Loving. Oder wie immer man das beschreiben würde. Was bedeutet Digitalisierung für einen Club wie den Kolossal? Belastung, Chance, beides?
Vor allen Dingen verändert sich alles. Es verändert sich alles. Wir sind also seit 40 Jahren dabei, hast du ja gesagt. Wenn man nachschaut, ist das genau die Zeit, in der zum Beispiel Digitalisierung überhaupt begonnen hat. Ne? In dem, also vor 40 Jahren sind die ersten Personalcomputer auf den Markt gekommen, die man bedienen konnte, etc. pp. Und bei uns war das so, wir waren von Anfang an dabei. Wir mussten jede technische Veränderung mitmachen. Und was hat es alles verändert? Es hat verändert unsere Tontechnik, unsere Lichttechnik, unsere Videotechnik, unsere Bürotechnik, die Kommunikation und unsere Werbung, unser Vertriebssystem, die Bürokommunikation. Alles ist verändert in diesen 40 Jahren. Wir haben früher ganz, also in den Anfängen, komplett anders gearbeitet als jetzt.
Kannst du es noch mal ein bisschen auf der Alltagsebene beschreiben? Ist es eine, wie lief ein Konzert vor ein paar Jahrzehnten ab und wie ist es heute und was ist der Kern dieses Neuen? Ist es das, dass man das Konzert übertragen kann auf jeden Rechner der Welt, auf jedes Abspielgerät der Welt? Was ist der Kern dieser Veränderung?
Es findet auf allen Ebenen statt. Machen wir ein ganz plumpes Beispiel, versteht jeder. Früher haben wir angefangen, hatten zwei Sechserbars Lampen, die hatten eine Farbe, ne? Die konnte man an- oder ausmachen, man konnte sie dimmen und das war's dann. Das war wunderbar für die Leute, sie hatten eine ausgeleuchtete Bühne. Heute ist die Lichttechnik eine eigene Kunst. Also da sitzt einer da, der programmiert tagelang möglicherweise eine Show und kann jede Lampe in jeder Farbe, in jeder Bewegung, in jeder Optik, in jeder, was weiß ich, Lichtstrahlentechnik mit jedem Gobo versehen. Und das ist natürlich für das Publikum ein völlig anderes Erleben, wenn das alles ausgeleuchtet ist. Nur dieses eine Beispiel oder ein zweites Beispiel, wie haben wir früher geworben? Wir haben irgendwie versucht, einen Layouter zu finden, der uns einen Flyer macht, ein Plakat macht und ein Programmheft macht. Ja, mittlerweile machen wir das selber. Wir haben Desktop Publishing. Ich habe damals einen Atari gekauft. Das war die erste erschwingliche Desktop Publishing Maschine. Ich glaube, ich war einer der ersten in Aschaffenburg und war unheimlich froh drüber, dass ich jetzt endlich mal irgendwelche Buchstaben hervorheben konnte. Ein riesen A über eine DIN A4 Seite. Das war das Verkaufsargument. Das hat er mir gezeigt, der Vorführer. Ich wollte das unbedingt haben. Ich habe sofort den ersten Laserdrucker gekauft. Wir haben unsere Karten selber gedruckt. Hat jede Menge Ersparnis gebracht. Du hast unglaublich viel Arbeit, du musst ständig neu lernen, aber es bringt, also auf unserer Ebene bringt es nur, wie soll ich sagen, Vorteile, auf allen Ebenen. Kartenverkauf könnte ich das Nächste, ne? Also früher hast du Kartensätze gedruckt, das hat eine Menge Geld gekostet pro Veranstaltung, heute machst du die selber auf deinem Laserdrucker oder noch besser, du verkaufst sie über Plattformen, machst gar nichts, ne? Und pflegst sie dort ein und du kannst sie weltweit kaufen.
Also was wir jetzt nach der Einstiegsrunde schon mitnehmen können, ist diese fundamentale Veränderung, also dass ich die Arbeit in einem Opernhaus, dass sich der Kontakt zum Publikum oder die Art, wie man Publikum versteht, bis dahin im Clubbereich, aber ich glaube auch im ganzen Kulturbereich, ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das ist vielleicht auch das unter der Überschrift Lebensgeschichten der Digitalisierung, was man so festhalten kann, dass wenn wir auf ein paar Jahre zurückblicken, unsere Arbeit, dass das dann einfach, dass sich extrem viel verändert und dass Transformation eigentlich was ist, was uns ständig begleitet. Jetzt gucken wir mal ans andere Ende, nämlich auf das, was heute die große Diskussion ist und wie viele Punkte werden wir auch das jetzt nur anreißen können. Künstliche Intelligenz ist im Moment das Megathema in der Kultur, unter anderem zu sehen an so Avatar-Themen. Die Abba-Show habe ich erwähnt. Frau Schafranski, Sie beschäftigen sich auch mit KI-Integration im Betrieb eines Opernhauses. Welche konkreten KI-Anwendungen gibt es bereits? Was nutzen Sie bereits in der Komischen Oper Berlin? Und warum machen Sie das?
Also da muss ich jetzt direkt davor aber sagen, wir nutzen es in der Komischen Oper, wir haben es aber noch nicht flächendeckend ausgerollt. Also wir haben da ein Forschungsprojekt, wo wir mit wenigen Kollegen einmal schauen, was können wir machen, wie können wir machen, wie können wir die Situation verbessern. Bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt, das heißt, wir gucken, wie wir genau das, was mein Kollege hier neben mir gesagt hatte, das, was diese Emotionen sind, was wir früher hatten, diese Scheinwerfer, die dann mit simplen Mitteln, mit einfacher Beleuchtung eine Person in den Mittelpunkt gestellt haben. Heute haben wir die Möglichkeit, mit unglaublich viel Licht zu arbeiten, um die Person noch präsenter zu machen. Und das schauen wir halt, welche Möglichkeiten haben wir da mit KI. In meinem Beruf halt eher in der Verwaltung, in der Unterstützung der Mitarbeiter, damit sie mehr Zeit für genau solche Sachen haben, am Scheinwerfer stehen und zu schauen, wie können wir es noch präsenter machen, wie können wir die Person vorheben. Genau, und wir haben zum Beispiel 2012, glaube ich, schon die Zauberflöte mit ziemlich aufwendiger Videotechnik auf der Bühne gehabt. Das ist ein unglaublich schönes Stück. Und also da haben wirklich komplett nur Videotechnik. Die Personen sind teilweise nur mit den Köpfen zu sehen und das ganze Bühnenbild lebt durch diese Videotechnik. Und deswegen, dieses Thema ist nicht erst seit gestern präsent. Und KI macht das, glaube ich, jetzt noch interessanter, welche Möglichkeiten da sind. Und wir forschen an diesen Möglichkeiten sozusagen. Wir seit 2023, Dezember 2023, sind wir jetzt dabei und schauen uns das an. Und die Tools, die ich nutze, derzeit ChatGPT, Perplexity, meistens in der Form, dass ich mir Ideen hole sozusagen oder dass ich die Ideen, die ich habe, so dieses Chaos im Kopf, sage ich immer, so ein bisschen zu versuchen zu strukturieren, zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie, wir müssen in die Richtung laufen, was gibt's denn da, sagt mir doch mal. Man muss natürlich immer sehr vorsichtig sein, weil die KI lügt einen ja auch gerne mal an. Ne? Das sind ja statistische Wahrscheinlichkeiten, die da ausgegeben werden und die muss man natürlich entsprechend nachprüfen, klar. Aber ich finde es super spannend, weil es der Arbeit, so wie ich sie kenne oder vorher kennengelernt habe, ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren an der Komischen Oper, nochmal einen Schub versetzt hat. Also ich kann deutlich strukturierter bestimmte Texte verfassen, ich kann deutlich strukturierter Projektpläne machen, die dann durchschauen und nochmal schauen, okay, was ist jetzt wichtig? Der schlägt mir Ideen vor, wo ich sage, ah ja, stimmt, da hast du noch gar nicht drüber nachgedacht, nimm doch noch die Abteilung mit rein oder ähnliches. Und das ist schon sehr spannend.
Herr Fehlmann, wir werden jetzt immer wieder nur so einzelne Bubbles aus dem KI-Feld anreißen können. Mit Blick auf Ihre Arbeit haben wir uns die Frage gestellt, ist es denkbar für Sie, Avatare in irgendeiner Form im Live-Betrieb einzusetzen? Und so eine zweite Frage, die bei uns im Kopf aufgegangen ist, beim Blick auf ein Orchester, wie steht es denn um KI-generierte Kompositionen, Arrangements? Wie blickt man da drauf?
Ja, also es gibt es alles ja schon, auch in unserem Bereich. Ich glaube, es ist im Moment eher so punktuell oder im Sinne von eines besonderen Ereignisses. Und also ich bin mir sicher, dass das zunehmend eine Rolle spielen wird. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt über Komposition sprechen, dass KI eher eine unterstützende Funktion haben wird, im Sinne von, dass es hilft, gewisse Arbeitsschritte zu verschnellern, zu beschleunigen. Auch beim Komponieren gibt es durchaus jetzt nicht so inspirierende Momente, also wo man was runterschreiben muss, wo man was instrumentieren muss. Und das sind Tätigkeiten, die durchaus langwierig sein können. Und ich glaube, da gibt es Abkürzungswege und Hilfestellungen. Und ich glaube auch, dass die KI als Partner, als Sparring-Partner im Sinne von auch kreativer Partner, auch beim Komponieren am Tisch des Komponisten, der Komponistin Platz nehmen wird. Das ist teilweise schon so und wird zukünftig noch mehr der Fall sein. Ich glaube aber trotzdem, dass es in dem Medium, wo wir unterwegs sind, es nochmal ganz stark darum gehen wird, Lösungen zu finden, die sich nicht über ein Verfahren der Wahrscheinlichkeit, also Wahrscheinlichkeit im Sinne von zurück auf die Historie bezogen, auf die Zukunft übertragen lässt, sondern dass es auch wirklich darum gehen wird, nochmal eine ganz eigenständige Art von Kreativität zu entdecken, die eben nur das Humane kann, die Maschine nicht kann. Und ich glaube, dass uns das nochmal, was die Kreativität betrifft oder wie wir Kreativität verstehen werden, nochmal einen Schub geben wird und dass uns diese Technik auch nochmal hilft, noch ein bisschen näher zu uns selber zu kommen und zu verstehen, was ist denn das Menschliche, was ist die menschliche Qualität. Und die Technik wird uns dabei helfen, noch genauer, noch schneller, noch tiefer an das ranzukommen. Und deshalb ist es für mich kein Schreckensgespenst und kein Horrorszenario, sondern eine sehr, sehr interessante Zukunft.
Klaus Berninger, wir denken bei Live-Musik und KI alle sehr schnell an diese Bilder von dem ABBA-Konzert mit den Hologrammfiguren, die auch jünger waren, als die tatsächlichen Akteure heute sind. Wie sieht es denn aus? Ein Hologrammkonzert im Kolossal? Ist das denkbar für Real Music Lover?
Ich würde mich da nicht sperren, aber ich weiß nicht, ob die hohen Kosten für sowas in einem Club überhaupt zu erwirtschaften sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass wir schon auch im Club im Grunde genommen wie soll man sagen, wir haben diese emotionale Ebene dort, die eigentlich anderswo kaum so herzustellen ist. Dieses Gemeinschaftserlebnis eines Publikums, das gemeinschaftlich sich quasi auf was ganz Spezielles einigt und das gemeinschaftlich gut findet und sich gemeinschaftlich dann natürlich auch emotional bewegt, äußert, tanzt, schreit, was weiß ich, applaudiert. Das ist, glaube ich, durch Avatare auf der Bühne kaum herzustellen. Avatare auf der Bühne, das mag mal ein guter Gag zu sein, aber ich glaube, das ist nicht die Zukunft der Live-Musik, zumindest nicht bei uns.
Also es geht ja viel auch um Authentizität, um diesen ganz individuellen Draht. Sie haben es auch schon angesprochen, es gibt sowas, was nur der Mensch kann, jedenfalls in unserer momentanen Vorstellungswelt. Geht es auch darum?
Ja, unsere Konzerte leben ja im Grunde genommen von der Interaktion zwischen Publikum und den Musikern. Und gute Konzerte haben eine gute Interaktion. Die haben einen guten Performer auf der Bühne, der vielleicht das Publikum auch ständig ansprechen kann. Mein Gott, vielleicht kann man es künstlich herstellen mit Avataren, aber dieses Spontane fehlt dann einfach. Ne? Also dieses das Eingehen auf die Emotionen, die gerade da sind, dieses Verbindende, das, was Kultur eigentlich wichtiger macht als manch andere Dinge, obwohl man es gar nicht glaubt. Gerade in unserer heutigen Zeit ist, glaube ich, das Verbindende das Wichtige und sehr wichtig in Zeiten der Spaltung. Ich weiß nicht, das kann man mit KI oder mit Avataren nicht irgendwie verbessern.
Herr Leiderer, welche Rolle können KI-basierte Kulturangebote aus Ihrer Sicht in einer kommunalen Digitalstrategie spielen? Und spielen solche Ideen hier in Aschaffenburg schon eine Rolle?
Ja, also digitale Kulturangebote oder KI-basierte Kulturangebote können einen enormen Mehrwert bringen. Vor allem, wenn man intelligent plant. Das hat man ja vorhin auch gehört vom Klaus Benninger, der gesagt hat, er hat immer von Anfang an das Digitale mitgespielt und er ist da mit der Zeit gegangen. Wer das heute nicht macht, der geht mit der Zeit. So einfach kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Und wenn man heute mal überlegt, mit KI-basierten Sachen, man kann internationale Gäste bekommen, sofort eine Übersetzung. Man kann viel intelligenter planen und touristisch kann man viel spezifischer für die Personen, wie Sie es auch gesagt haben, dass das zugeschnittene ist für die Personen, die Kulturangebote nutzen. Und das könnte natürlich auch für den Tourismus enorm ein Vorteil sein.
Wir haben jetzt schon über Publikumserwartungen gesprochen. Auch Sie, Herr Leiderer, haben es gerade angeführt. Herr Fillmann, wie reagiert denn die Staatsphilharmonie auf veränderte Sehgewohnheiten, auf veränderte Verhaltensweisen, Rezeptionsgewohnheiten eines digital geprägten Publikums?
Ja, also ich würde sagen, mit einer zweischneidigen oder mit einer zweigefächerten Strategie. Einerseits zelebrieren wir nach wie vor das Live-Erlebnis und das klassische Setting, der Moment, wie es hier auch schon beschrieben wurde, dass Menschen zusammenkommen und dass das ja ein Konzerterlebnis, ein Gemeinschaftserlebnis ist. Und dieses Hin und Her von Emotionen, dieses Hin und Her von Wahrnehmung, dieses Hin und Her von Kommunikation ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das halten wir einerseits auch ganz stark hoch. Und auf der anderen Seite suchen wir nach dem, was das digitale Konzerterlebnis sein könnte. Und damit meine ich eben nicht das Abfilmen oder das Übertragen des Live in ein anderes Medium, sondern die Suche nach einem eigenständigen Kunsterlebnis in dieser digitalen Welt. Was das dann wirklich genau sein kann oder könnte, da habe ich nur ansatzweise Beispiele dafür, weil wir uns da auf den Weg begeben. Aber das ist für mich von der Haltung her das Zentrale, zu sagen, ich nutze Digitalisierung nicht, um etwas zu übertragen, was es schon gibt, nämlich dieses Live-Event. Also wir kennen das aus der Geschichte, die Aufnahmetechnik ist so ein Teil. Wir versuchen mit möglichst guten Mikrofonen, mit möglichst guten Lautsprechern und Verstärker und weiß ich nicht was alles, quasi dieses Live-Erlebnis möglichst genau einzufangen. Darin sind wir gut und das können wir auch im Digitalen, in dem Sinne, dass noch Bildebene und so weiter übertragen werden kann. Aber trotzdem, dieses Interaktive, das geht, glaube ich, immer verloren an der Stelle. Da bin ich, glaube ich, mit dem Tisch hier sehr einig. Und dennoch, glaube ich, gibt es auch in diesem digitalen Raum nochmal eine Möglichkeit, das Erlebnis Kunst und Kultur oder das, was ist das Erlebnis in Kunst und Kultur, glaube ich, ein Aspekt, geht es immer um Selbsterkenntnis. Es geht immer darum, etwas über sich selber zu erfahren. Und ich glaube, dass man das auch ins Digitale überlagern oder verlagern kann, dass es aber nochmal einen völlig anderen Ansatz braucht. Das bleibt jetzt ein bisschen nebulös, ist mir klar, aber ich habe die Lösung nicht. Wir haben ein paar Versuche am Start und wir machen uns auf den Weg.
Ich glaube, es ist aber deutlich geworden, dass Sie genau auf dieser Suche sind. Und ich finde das auch immer ganz cool, wenn mal gesagt wird, wir wissen noch nicht genau, wo der Weg hingeht. Aber wir fangen mal mit dem ersten, zweiten, dritten Schritt an. Und wenn wir mal stolpern, ist das auch nicht schlimm. Weil wenn man was Neues entdecken will, gehört das irgendwie dazu. Klaus Berninger, die Digitalität des Publikums wurde schon angesprochen. Also, dass ich Karten heute im Netz kaufe, dass ich bestimmte Erwartungen an die Veranstaltungstechnik habe. Klar, logisch. Ein Aspekt, der dabei ja eine Rolle spielen könnte, ist, dass das Publikum im Club Kolossal mit dem Club älter geworden ist. Und dass es durchaus eine Herausforderung für Live-Clubs sein kann, auch ein jüngeres Publikum für sich zu holen. Wie gelingt euch das?
Also zum einen gab es das schon immer. Es gibt eine gewisse Altersgruppe, die ist nicht kulturaffin. Die sind nämlich Fans, die gehen zu einem Act, zu irgendwas, was sie kennen. Die Bandbreite des kulturellen Erlebnisses kann doch nicht so hoch sein, altersbedingt, als dass man sagt, oh, ich lasse mich auf Neues ein, etc. pp. Also unser Hauptpublikum war schon immer irgendwie ab 35, was auch damit zu tun hat, dass man ab 35 möglicherweise die ersten Kinder in die Welt gesetzt hat, seine Karriere im Griff hat und der erste Babysitter eingesetzt werden kann, damit man mit seiner Frau mal wieder ausgehen kann. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändert. Natürlich ist haben wir auch sehr junge Elemente in unserem Programm und müssen uns überlegen, wie wir die Leute erreichen. Ja klar, wir machen die klassischen Geschichten, wir gehen über Social Media, wobei die Ebene TikTok haben wir bis jetzt verweigert, das wird uns dann doch zu jung. Ich glaube, die dürfen noch gar nicht zu uns auf die Konzerte gehen, die User von TikTok. Aber Instagram wird immer wichtiger, Facebook ist sehr wichtig. Man kann Leute erreichen weltweit, das ist das Schicke an der ganzen Geschichte. Also das war früher gar nicht möglich. Ich meine, ich habe hier in den Anfangstagen zusammen mit meinem Bruder, die wir die beiden Macher des Klimperkassens waren, vor 40 Jahren etwa 1500 Plakate wild plakatiert, irgendwo in der Gegend hier, ganz alleine. Ich meine, das war unsere Hauptaufgabe als Veranstalter, damit wir irgendwie Leute reinkriegen. Heute machen wir eine Facebook-Veranstaltung und dann stürzen sich alle drauf. Also das erfährt, was weiß ich, das Management der Band macht mit, die Plattenfirma der Band macht mit. Wir gehen ja alle zu einem ganz speziellen Vorverkaufstermin raus. Wir machen mit. Wir machen unsere Social-Media-Werbung. Die Fanbase dieser Künstlergruppe macht mit. Wir haben also innerhalb von Sekunden haben wir weltweit Präsenz eines Konzertangebots. Das ist ein Traum, also wenn ich in vergleiche mit unseren Anfängen. Das war ein Krampf früher, die Leute zu erreichen. Du hast Streuverluste in der Werbung ohne Ende gehabt. Wenn du Zeitungsanzeigen gemacht hast, warst du gleich pleite, bevor du überhaupt Leute erreicht hast. Und heute kostet das alles nichts außer Manpower und Kreativität. Und da haben wir genug. Also ich habe das am Anfang gesagt, also den Vertrieb, also Vertrieb ist für uns, wie machen wir bekannt, dass wir Konzerte haben und wie verkaufen wir Konzerte möglichst in der großen Fläche. Das ist ein Traum geworden durch die Digitalisierung. Das hat sich komplett verändert. Und man muss damit spielen, weil je schöner man das gestaltet, je interessanter man diese Vorverkaufseröffnung, diesen Start gestaltet, desto mehr Leute werden aufmerksam. Das macht zum Beispiel innerhalb der Digitalisierung dich als menschliche Komponente wieder kreativer, als du vorher bist. Das ist also, man kann also nicht sagen, dass die Technik die Kreativität veranlasst, sondern sie unterstützt und sie vergrößert.
Das heißt, ich höre da aber auch viel Optimismus raus, dass Clubkultur etwas ist, was weiter gut funktionieren kann.
Naja, ich könnte ja mal ein Beispiel sagen. Du hast ja auch dieses Altersspektrum angesprochen. Wir hatten Denkprozesse in der Pandemie, als wir angewiesen waren drauf, dass wir zum Beispiel hybride Veranstaltungen machen oder dass wir unsere Veranstaltungen streamen. Wir haben uns da relativ schnell in die Technik reingearbeitet. Wir hatten mittlerweile, dann zum Schluss hatten wir drei Leute, die irgendwie hatten ja viel Zeit, drei Leute, die es beherrscht haben, Bildschnitt zu machen, Kameraführung etc. pp., die ganze Software beherrscht haben. Wir haben wunderbare Übertragungen gemacht und ich habe mir das als Kunde angeguckt. Ich wollte immer so die Endqualitätskontrolle sein. Das heißt, ich habe diese Konzerte zu Hause in meinem Wohnzimmer verfolgt auf dem Großbildschirm mit voll aufgetrönter Anlage, habe mich aufs Sofa gelegt und habe mal die Wirkung angeguckt. Und dann kamen die Gedanken, mein Gott, was könntest du damit machen? Ne? Du könntest einen niederschwelligen Zugang zur Kultur machen für Leute, die einfach gar nicht mehr außer Haus gehen können. Ich meine, wir haben jede Menge 70-jährige Rock'n'Roll-Fans mittlerweile, die sind nicht mehr gern in einer unbestuhlten Veranstaltung, wo es eng ist und schwitzig und die Luft vielleicht schlecht. Die haben gesundheitliche Probleme, die würden es gerne auf dem Sofa zum Beispiel erleben. Ne? Oder du hast keinen Babysitter, das Beispiel hatte ich ja schon mal, das könntest du dein Konzert könntest du quasi auf dem Sofa erleben und so weiter. Waren faszinierende Ideen, wir hatten eine Riesensammlung, wir haben das auch veröffentlicht. Das ganze Problem ist bloß, dass diese digitalen Tickets, die damals als Variante entstanden in Windeseile auf allen Plattformen und auch gut funktioniert haben. Wir haben von unserem ersten Versuch 1560 digitale Tickets verkauft. Ich muss ehrlich sein, die haben nichts gekostet. Wir haben damit nur diesen Weg aufgezeigt. Also wir wollten den Leuten irgendwie vermitteln, wie der Weg ist, an ein digitales Ticket zu kommen, damit du zu Hause über den Fernseher das Konzert, das im Kolossal stattfindet, angucken kannst. Ne? Diese Variante ist weg. Die ist von den Plattformen wieder gestrichen worden. Die glauben noch nicht dran. Ich glaube dran, dass sich da noch langfristig was verändert und dass möglicherweise hybride Konzerte zum Beispiel auch im Club ein wesentlich erweitertes Publikum bringen. Also wenn ich da 600 Leute in meinem Laden habe und kann nochmal 300 Tickets hybrid verkaufen, dann sind das 150% meiner Kapazität. Also solche Gedanken sind damals entstanden. Wir haben es auch testweise gemacht. Es war faszinierend. Und das könnte irgendwann tatsächlich auch jetzt dieses Altersspektrum und die Wünsche und die Lebenssituation der älteren Leute, die nicht mehr so gerne aus dem Haus gehen, völlig verändert. Sie könnten ihre Kultur zu Hause erleben und nicht mehr vor Ort. Und das Bier können sie sich selber kaufen, das dazu trinken wollen.
Also ich finde diesen Aspekt der Barrierefreiheit da total spannend. Frau Schafranski, sehen Sie neue digitale Formate, mit denen Häuser wie die Komische Oper Berlin neue Publikumsschichten ansprechen oder auch vielleicht das klassische Opernpublikum auf eine andere Art, wie es Klaus Berninger gerade beschrieben hat, halten können?
Also ich finde alle Aspekte, die wir gerade besprochen haben, super spannend. Ich glaube, ich bin aus dem Nicken gerade gar nicht mehr rausgekommen. Das sieht man natürlich beim Podcast leider nicht, weil es ist halt genau das. Also ich bin nicht in dem Bereich tätig, wo ich jetzt mit dem Marketing zu tun habe. Aber auch bei uns ist natürlich Social Media Präsenz wahnsinnig. Damit kriegt man natürlich unglaublich viel Personen auch in die Oper. Natürlich ist jetzt nicht mein Fachbereich. Ich als Endverbraucher muss aber auch sagen, ich finde, wie Sie gerade sagten, diese Barrierefreiheit unglaublich interessant. Es gibt Künstler, die existieren nicht mehr, die sind schon gestorben leider. Und wenn wir solche Künstler vielleicht aufgenommen hätten, nicht nur mit einem simplen Video, sondern vielleicht mit mehr Möglichkeiten, hat man da vielleicht nochmal für die Zukunft was. Man kann Leute, die, wie Sie gerade sagten, die nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Oper oder ins Konzert oder in den Club zu gehen, diese Möglichkeit geben. Wir können mit Digitalisierung den Arbeitern der Komischen Oper, den Mitarbeitenden, die Möglichkeit geben, wie sagt man, kreativer zu sein. Wir können, der Tischler kann mehr am Tisch arbeiten und weniger an den organisatorischen Gegebenheiten, die er jetzt auch noch machen muss. Das ist ja alles dazugekommen. Wir müssen ja jetzt alles organisieren. Und wenn ich das optimieren kann oder den Mitarbeitern die Möglichkeit geben kann, sich genau darauf zu konzentrieren, das ist das, wo ich Digitalisierung sehe. Nicht in der Optimierung oder nicht in der... Ich persönlich würde jetzt in die Abershow vielleicht aus Interesse mal reingehen, aber für mich ist es genau anders. Für mich ist die Emotionalität auf der Bühne wichtig. Und wenn ich bei uns im Haus sitze und ich dann gerade beim Abschlussapplaus diese grinsenden Gesichter sehe und ich diese Freude der Leute auf der Bühne sehe, wenn die merken, die haben jetzt die Leute mitgerissen. Das ist das, was für mich Veranstaltung ausmacht. Weg von der Realität, weg vom Alltag, wenige Stunden oder mehrere Stunden in wenigen Minuten gefühlt erleben und das mit Menschen zusammen. Und das ist das, was ich finde, was Digitalisierung die Chance hat zu unterstützen. Und da, finde ich, sollte man ansetzen.
Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel nach vorne gesprochen, natürlich bei diesem Thema. Ich möchte diese Perspektiven jetzt noch mal ein bisschen versuchen, mit euch, mit Ihnen zusammen auf den Punkt zu bringen. Wohin geht eigentlich die Reise? Und Klaus Berninger, vielleicht in möglichst wenigen Worten immer, wie sieht denn der Club der Zukunft aus?
Der Club der Zukunft ist glasklar hybrid. Der muss analog sein, das hatten wir jetzt schon mehrfach. Ich glaube, dieses Rituelle an Kultur, also ich meine, Kultur ist somit das Älteste, was Menschen verbunden hat. Ne? Das gab es schon immer. Und dieses Rituelle, das gibt es heute auch noch. Also wenn ein Stamm, und sei es die Heavy Metal Fans aus dem Landkreis Aschaffenburg, alle zusammenkommen und alle ein gemeinsames Ritual zelebrieren, dann ist das ein Gemeinschaftserlebnis. Das wird weiterhin da sein. Über die Perspektiven, wie man das Ganze zum Beispiel digital überträgt und das anderen zugänglich macht, haben wir eben gerade gesprochen. Das ist auch sehr reizvoll. Dieses Thema werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Und ich meine, wenn du zum Beispiel Ton, Licht und Bilder in die Welt überträgst, das passiert ja zum Teil schon ungeplant. Also ich habe jetzt kürzlich einen anmahnen müssen, weil er ein komplettes Konzert mit seinem Handy in erstaunlicher Qualität aufgenommen hat und der Künstler sich darüber beschwert hat, ne, weil das nicht abgesprochen war. Sowas ist ja auch noch da. Also du kannst die Kultur, die du als Veranstalter gut findest, wir sind ja immer Missionare, wir Veranstalter, wir wollen ja immer irgendwie was ganz Tolles in die Stadt bringen, in unseren Laden bringen, in unsere Oper, in unser Theater bringen, ne? Etwas, was die anderen nicht haben, wir haben was entdeckt und das alles ist wesentlich leichter an den Mann zu bringen, weil du das ja vorzeigen kannst, ne? Dann pause das YouTube-Video von diesem Act, zeig hin, wo, was weiß ich, auf Amazon die Playlist ist von diesem Act, was weiß ich. Das gab's ja früher nicht. Ist ja alles ein Traum, quasi den Leuten zu vermitteln, welche Inhalte du in deinem Laden hast. Und das ist überall gleich, ob das das Theater ist, ob das die Oper ist, ob das der Club ist. Es gibt große Chancen für die Zukunft, da weiter dran zu basteln und sich zu überlegen, wie verändert sich das. Und man muss immer dabei bleiben, glaube ich.
Ja, dabei bleiben, Frau Schafranski. Wie ist denn die digitale Vision für ein Opernhaus in einer Weltstadt wie Berlin?
Die digitale Version derzeit natürlich, erstmal müssen wir unseren Neubau sichern. Das ist jetzt zum Teil schon passiert. Da müssen wir dranbleiben natürlich. Aber die digitale Version ist natürlich, wie ich vorhin auch schon sagte, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, das ist was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. So viel Begeisterung, wie da immer dahinter ist und so viele Möglichkeiten, wie wir haben. Wenn wir denjenigen, der, keine Ahnung, in der Maskenabteilung sitzt und seine Maske schminkt, nicht mitnehmen, dann bringt es uns dann am Ende des Tages nichts, weil der ist genauso Teil dieser Welt, dieser Veranstaltungswelt, wie der Techniker, der auf der Bühne den Scheinwerfer schiebt, wie der Opernzuschauer, der auf der anderen Seite sitzt. Also die gehören alle dazu. Und die Möglichkeit der Digitalisierung, dass wir da einfach die Perspektive haben, alle mitzunehmen, so digital affin oder auch nicht, wie sie sind, genau, Barrierefreiheit, alles, das ist also unglaublich. Also ich bin auch, glaube ich, man hört es vielleicht ein bisschen begeistert davon, auch die Präsenz hier im Raum, das ist wirklich schön, weil ich glaube, wir haben alle eine ähnliche Idee, dass man das als Chance nutzen kann.
Herr Fehlmann, das ist immer das Problem am Ende einer solchen Runde, dass einfach schon sehr viel gesagt worden ist. Und Sie haben vorhin schon beschrieben, Sie sind so auf einem Weg, Sie sind als Suchende unterwegs. Nehmen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter mit. Gibt es sowas wie eine digitale Strategie? Gibt es sowas wie ein Ziel, das man vor Augen hat?
Ja, klar. Also wir haben eine digitale Strategie. Aber ich glaube, ich würde noch mal an einen anderen Punkt zurückgehen. Auch wenn das jetzt Ihre Frage ein bisschen widerspricht mit dem oder dem Wunsch nach einem Konkreteren. Denn ich glaube, es gibt bei diesem ganzen Thema zwei Dinge, die mich da so ein bisschen umtreiben. Das eine ist diese Digitalisierung und die Möglichkeiten, die damit einhergehen. Und ich nenne das immer die Bohrmaschine. Also ein Tool, was uns hilft, gewisse Dinge zu erreichen, gewisse Dinge einfacher zu machen, effizienter zu machen oder wie auch immer. Aber damit einher, glaube ich, geht auch was noch viel entscheidender ist, nämlich ein Wandel in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir denken, was für uns eine Realität abbildet oder wie wir mit Realitäten und Virtualität umgehen. Das sind Fragestellungen, die uns im Wesen als Menschen umtreiben werden. Und wir sind diejenigen, die diese Prozesse begleiten, indem dass sie uns helfen, ein Spiegel dessen zu sein, indem sie uns helfen, das zu hinterfragen, indem sie uns helfen, uns wieder darin zu verstehen. Und ich glaube, das ist letztlich auch wieder eine Zukunft, die in dieser in diesem digitalen Umfeld extrem wichtig sein wird. Und ich glaube, dass da die Kunst und die Kultur eine wichtige Rolle spielt, jetzt mal ganz unabhängig von der Distribution, ganz unabhängig von der Nutzung von Medium, sondern dass es wieder darum geht, uns zu helfen in diesem neuen Lebensabschnitt, dass wir uns untereinander und wir uns als Individuum überhaupt verstehen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein Aspekt, der mir so ganz wichtig ist, an dieser Stelle nochmal auszusprechen. Also einerseits diese Bohrmaschine, dieses Tool, dieses uns Dinge effizienter machen, aber auf der anderen Seite eben auch das Begleiten eines Wandels im Sinne von ein grundlegendes Verständnis unseres Daseins. Und das, glaube ich, passiert am Ende des Tages analog, nämlich in uns drin. Und Kunst und Kultur ist der Moment, um uns da näher ranzubringen, um uns da zu verunsichern, uns Halt zu geben, aber uns auf jeden Fall zu hinterfragen.
Ich werde es mit der Konkretisierung gleich nochmal versuchen. Aber jetzt sind Sie erst nochmal dran, Herr Leiderer. Welche Unterstützung brauchen Kulturbetriebe von Seiten der Stadt, um die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten? Und wie können Sie auch so einen gemeinsamen Lernprozess vielleicht organisieren?
Ja gut, es ist, die Stadt macht ja jetzt auch Kulturförderung und Unterstützung, aber die wird sich verändern. Bei so Läden wie am Kolossal wird man wahrscheinlich gar nicht so viel helfen müssen, weil die sind am Puls der Zeit, haben sich da mitentwickelt. Aber es gibt viele Kultureinrichtungen, die brauchen Unterstützung, die brauchen Beratung, die müssen überlegen, welche Formen gehen wir. Gibt es ein Förderprojekt? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wo es neben der finanziellen Unterstützung vielleicht auch konzeptionelle Art gibt von Unterstützung? Das muss sich auch verändern von Seiten der Stadt. Wir müssen uns genauso anpassen für solche kulturellen Entwicklungen.
Wir sind auf der Zielgerade unseres Podcasts angekommen und wie immer, und das sage ich jetzt nach einigen Jahren, die wir das jetzt gemeinsam hier, das Medienhaus, meine ich ja, mit der Stadt Aschaffenburg machen, ich finde immer, dass es möglich ist, wunderbare Gedanken mitzunehmen und Anstöße mitzunehmen und einfach viel dazuzulernen. Egal, ob es hier um Medizin ging, ob es hier um Medienproduktion technischer Art ging oder jetzt eher um die inhaltliche Seite des Kulturbetriebs, bis hin zu der Frage, ja, wie man früher Karten gedruckt hat und heute eben nicht mehr druckt. Zum Abschluss möchte ich es nochmal mit einer Konkretisierung versuchen, aber natürlich verbunden mit einem gewagten, weil prognostischen Blick nach vorne. Lieber Klaus Berninger, wenn du an ein Live-Musikerlebnis in 10 Jahren denkst, tropft da immer noch der Schweiß von der Clubdecke?
Ja, selbstverständlich. Analoger Schweiß, der muss sein. Also das gehört einfach mit dazu. Ich meine, wir haben diverse Genres, da geht es auch mal ruhiger zu. Ich habe auch ein Flamenco-Duo auf der Bühne, dann wird natürlich nicht gepokt, etc. pp. Aber es gibt ganz verschiedene Ausdrucksformen bei uns und die sind immer körperlich. Im Gegensatz zur Klassik, das ärgert mich zum Beispiel. Ich bin gelegentlich in klassischen Konzerten und würde gern mitmachen, weil mich das so mitreißt. Ich würde gern zwischendurch klatschen, etc. Alles, was dort irgendwie peinlich und verboten ist, was ich aber nicht einsehe. All das passiert weiterhin auf diesen Bühnen. Und ich denke, das ist, also dieses Rituelle, dieses Gemeinschaftliche, dieses Emotionale wird niemals aussterben. Würde das jemals aussterben, wäre diese Kunst auch kaputt.
Herr Fehlmann, auch wenn bei der klassischen Musik manches nicht erwünscht ist, wie wir gerade gehört haben,
noch
und vielleicht auch der Schweiß nicht so oft von der Decke im Publikumsraum tropft. Konzerterlebnis in 10 Jahren, was wird das ausmachen?
Ja, da bin ich gar nicht so weit entfernt von dem, was schon gesagt worden ist. Denn ich glaube auch, dass das Live-Erlebnis auch in 10 Jahren eine enorm wichtige Rolle spielt. Vielleicht sogar noch eine wichtigere als oder eine bewusstere, als es manchmal jetzt passiert. Ich glaube, und das sehen wir in verschiedenen Lebensbereichen, dieses Bedürfnis nach dem Realen, dieses Bedürfnis nach einem gemeinschaftlichen, erlebnisreichen Moment, dass das zunimmt und oder das Bewusstsein oder auch die Notwendigkeit oder die Sehnsucht danach, dass die zunimmt. Und da bin ich wirklich hundertprozentig davon überzeugt, dass es dieses Live-Erlebnis auch zukünftig geben wird. Aber ich glaube eben sogar noch bewusster als vielleicht heute.
Pfarrer Franzke, in einer pulsierenden Kulturmetropole wie Berlin, wenn Sie 10 Jahre nach vorne schauen, wie wird sich da Live-Musikerlebnis verändert haben?
Das kann ich nicht. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken, ich kann aber sagen, wo ich es sehen würde und da, wo ich mich wirklich freuen würde, und das hatten wir jetzt am Tisch, glaube ich, auch mehrere Male schon gesagt, ich will die Emotionen weiterhin auf der Bühne haben. Ich möchte als Zuschauer mitgerissen werden, ob ich jetzt dann klatschen möchte oder ob ich dann schaffe, ruhig sitzen zu bleiben. Aber ich finde, ob es jetzt eine Oper, ein Club, ein Konzerthaus, was auch immer, also die, wie wir sagten, mehr wieder zu uns zurück, zu unseren Emotionen, zu den Menschen, und da möchte ich hin. Und ich möchte, dass die Technik, die immer präsenter, immer umfangreicher, immer beeindruckender wird, genau das unterstützt. Harry Potter, wo irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen, wo man nicht mal mehr sieht, wo es herkommt. Aber wo Avatare auf der Bühne sind, wenn jetzt noch echte Menschen da wären, die die Emotionen mit rüberbringen. Videotechnik, das ist das, was ich finde, was das Erlebnis noch bombastischer machen kann. Aber die Emotionen sind das, was mich ins Konzert oder in die Oper bringt. Und ich glaube, das ist das, was ich erweitert haben möchte und was ich noch präsenter haben will.
Ganz emotional, Herr Leiderer, haben Sie auch in diesem Podcast wieder das letzte Wort unter den Mitredenden. Ja. Live-Erlebnis in 10 Jahren.
Ja, also ich will mal sagen, unsere Digitalstrategie basiert ja auf digitalen Analog. Deswegen sagen wir ja Dialog City. Die Digitalisierung muss dem Analogen eine Lebensqualitätsverbesserung bringen, sonst ist die Digitalisierung für uns nutzlos. Das ist unsere Grundstrategie, die hat man hier auch ganz deutlich rausgehört. Ich persönlich gehöre zur Generation, die sich das nicht vorstellen kann, in ein Konzert zu gehen, wo man nur im virtuellen Raum ist. Das kann man mal machen, aber da bin ich ganz bei Klaus Berninger. Da muss der Schweiß tropfen, da muss man die Menschen erleben, man muss ganz nah dran sein. Aber ich glaube, das ist unsere Generation, und ich will mal in die Zukunft blicken. Ich gehe davon aus, dass es Generationen geben wird. Und Sie haben ja gesagt, wir gucken mal in 10 Jahre, was ist denn da? Ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren die Technik sich so weit weiterentwickelt hat, ist ja unvorstellbar, vor 10 Jahren hätten wir ja auch nie gedacht, wo wir jetzt stehen, dass sich das vielleicht so weit weiterentwickelt, dass man das Gefühl, ein ganz anderes Gefühl hat, als wenn man in einem Konzert. Vielleicht trifft man sich mit Menschen, die auch Avatare sind, die man aus dem persönlichen Leben kennt. Ich kann mir das momentan nicht vorstellen. Denk aber, dass es in diese Richtung eine Weiterentwicklung geben wird. Ich mache das Beispiel mal an Sport klar. Wenn man in einem Stadion ist und guckt Fußball, ist es was anderes, ein ganz anderes Erlebnis, wie als wenn man es am Bildschirm anguckt. Das ist dasselbe wie bei einem Konzert. Aber ich kann mir vorstellen, dass man künftig das Erlebnis hat, man sitzt im Stadion, je nachdem, wie der Ton und das Licht sich weiterentwickelt, und man da auch ein ganz anderes Erlebnis hat. Aber ich glaube eins, das Original wird es niemals ersetzen können.
Herr Leiderer, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Beat Fehlmann, bei Stefanie Schafranski, bei Klaus Berninger für das, wie ich fand, sehr inspirierende Gespräch. Und ich glaube für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass es auch für Sie den einen oder anderen Anstoß mal wieder gegeben hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Mitreden. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.